Ja, nicht ihr. Du kennst die Fachbegriffe besser als ich.
Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, wenn wir Steuern sowieso nicht entkommen können, warum fühlen sie sich dann immer an wie ein schlechtes Date? Willkommen bei Tax and the City. Ich bin Julia Tatje von Taxum, ihrer Personal Tax Boutique in Zürich. Hier reden wir über Steuern. Klar, menschlich und mit einem Augenzwinkern. Mal alleine, mal mit Gästen, aber immer mitten aus dem echten Leben. And just like that wird aus Pflicht sogar ein Vergnügen. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, warum wir über Hochzeiten, Immobilien und Karrierepläne stundenlang sprechen können, aber bei Worten wie Ehevertrag, Testament oder Erben plötzlich das Thema wechseln. Vielleicht, weil es nach Ende klingt, nach Kontrolle, nach was, das man lieber auf später verschiebt. Und doch sehe ich hier bei Taxum, unserer Personal Tax Boutique, jeden Tag genau das Gegenteil. Menschen, die aufblühen, nachdem sie diese Dinge geregelt haben. Weil Klarheit eine ganz eigene Form von Freiheit ist. Und gerade für Menschen mit Vermögen, internationalen Bezügen oder nicht ganz klassischen Lebensmodellen kann nicht regeln schnell sehr teuer werden. Emotional und steuerlich oder generell finanziell. Heute spreche ich mit einer Frau, die genau da hinschaut, wo andere wegschauen. Seraina Herold ist Rechtsanwältin in Zürich und jemand, den ich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich sehr schätze. Liebe Seraina, schön, dass du heute bei Tax and the City bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Seraina, du bist Rechtsanwältin. Warum machst du nicht Strafrecht oder Vertragsrecht, sondern beschäftigst dich mit genau solchen
Themen? Ja, doch, das mache ich auch. Ich bin auch im Strafrecht tätig. Zum Familienrecht bin ich gekommen, einerseits wegen meiner Mutter, die war eine ganz begeisterte Familienrechtlerin, und dann einfach auch aufgrund meines Ausbildungsweges. Nach dem Studium war ich zuerst in einem erstinstanzlichen Gericht im Kanton Zürich und genau.
Du kennst auch die Gegenseite. Also
Fälle betreffen natürlich das Familienrecht. Genau.
Ja. Also ist ein besonders spannender Fall. Und das Thema Ehevertrag, Testament, Erbschaft hast du wahrscheinlich oft auf dem Tisch.
Ja, wobei, oder? Man muss sagen, die allermeisten Leute haben ja keinen Ehevertrag. Also meistens gilt einfach das Gesetz. Von daher habe ich gar nicht allzu oft damit zu tun. Ja. Und beim Testament ist es irgendwie ähnlich. Ich glaube, viele Leute befassen sich damit, ist, wenn sie dann ein gewisses Alter erreichen.
Würdest du dir wünschen, dass viele Leute sich mal vorher damit beschäftigen? Würde das das Leben von vielen einfacher machen?
Nicht unbedingt. Ich glaube, gerade im eherechtlichen Kontext kann man auch vieles gar nicht so richtig voraussehen, wie es sich entwickelt. Wir müssen das ständig wieder überprüfen. Ja, genau.
Also du meinst, man kann auch ohne Ehevertrag ganz gut verheiratet sein?
Ich denke schon, ja. Ich denke, die gesetzliche Ordnung, die wir hier in der Schweiz haben, wenn man ehevertraglich nichts geregelt hat, ist soweit eine gute Lösung. Ja, die sogenannte Errungenschaftsverteilung für das Güterrecht zum Beispiel.
Ja. Okay. Wer braucht einen Ehevertrag?
Ich glaube, es macht vor allem Sinn für Leute, die vielleicht aus dem Ausland stammen. Haben wir ja sehr viele binationale Ehen. Ja. Wo dann je nachdem halt auch international, also ausländische Rechtsordnungen betroffen sind. Man hat auch die Möglichkeit, dass man eine Rechtswahl trifft, dass man sich zum Beispiel eben im Güterrecht für ja, das Recht eines Herkunftsstaats der Ehegatten entscheidet. Da lohnt es sich auf jeden Fall, dass man das mal überprüft, ja.
Okay, das heißt also, wenn jetzt zwei Italiener zum Beispiel in der Schweiz leben und die sind verheiratet, können die zum Beispiel sagen, fürs Eherecht, fürs Güterrecht wollen wir italienische Rechtsprechung
anwenden.
Also genau,
einfach das italienische Recht dann.
Ja. Du kennst die Fachbegriffe besser als ich. Kann sicher sich manchmal lohnen, wenn in einem anderen Land was so geregelt ist, wie es den persönlichen Bedürfnissen mehr entspricht, oder? Okay. Und wenn so ein internationaler Fall ist, arbeitest du dann zusammen mit einem italienischen Rechtsanwalt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das hatte ich jetzt so noch nie, aber ja, also ich würde dann den Parteien mehr raten, sollen sich mal noch in ihrem Herkunftsland erkundigen, wie da die Rechtsfolge wäre im Falle eben einer Scheidung zum Beispiel oder einer Auflösung der Ehe durch Tod.
Okay, ja, das ist selbst okay, weil du natürlich auch nicht alle Gesetze.
War natürlich
alle. Nicht fast alle, aber nicht alle. Okay, wenn es ums Thema Testament geht, glaubst du, dass das was ist, was für mehr Leute eigentlich, das ist das, was ich sehe, hier mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe,
so wie du sagst, Eheverträge braucht es nicht unbedingt, es sei denn, die Situation ist ein bisschen speziell. Aber Testamente sind für viele Leute eigentlich aus meiner Sicht ganz ratsam, weil das Gesetz regelt zwar alles ganz gut und transparent, aber vielleicht doch nicht immer genauso, wie ich mir das wünschen würde oder wie ich mir das als Ehepaar untereinander vorstelle oder auch als Einzelperson. Es gibt Pflichtteile, es gibt Erbfolgen, die ich vielleicht irgendwie anders regeln möchte oder ja, wer braucht ein Testament?
Ja, man hat natürlich hier Gestaltungsmöglichkeiten. Mir fällt auf, dass insbesondere Leute sich an einen Anwalt wenden, um ein Testament oder ähnliches oder einen Erbvertrag zu machen, die zum Beispiel bestimmte Leute von der Erbfolge ausschließen möchten oder damit verhindern möchten, dass diese Person dann als Erbe in Betracht kommt oder einfach einen möglichst eben kleinen Teil erhält, Stichwort Pflichtteil, den wir in der Schweiz haben, oder aber Leute, die jemanden begünstigen möchten oder weil sie zu Dank verpflichtet sind, diese Person gegenüber. Das sind eigentlich diese Fälle, die ich am meisten sehe. Ja, und dann natürlich in sehr komplexen wirtschaftlichen Verhältnissen, dann macht es ja absolut Sinn. Und was dann auch natürlich, und da bist du dann wieder gefragt, von Erben auch immer eine große Rolle spielt, sind natürlich die steuerlichen Folgen. Also da muss man sich vor allem auch gut überlegen. Und darum ist es dann ja am Schluss immer ein bisschen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Erbrechtler und eigentlich dem Steuerrecht. Also Frauen können natürlich von größeren Vermögenswerten dann von größeren potenziellen Nachlässen sprechen. Genau. Ja.
Okay. Wie ist es, viele leben nicht in der klassischen Ehe mit eigenen Kindern, sondern es gibt Leute, die sind zum zweiten, dritten, vierten Mal verheiratet. Es gibt Leute, die haben Kinder und sind nicht verheiratet. Es gibt Leute, die leben zusammen noch mit den Kindern des Partners, sind verheiratet oder nicht. Dann wird es doch erst richtig kompliziert.
Ja, genau.
Oder?
Also das trifft auf beides zu, sowohl das Erbrecht wie auch das Familienrecht. Genau. Ja. Ja, diese Patchwork-Familien, die wir immer häufiger sehen, oder heute sagt man auch Fortsetzungsfamilien.
Oh, auch ein schöner Name,
das Ganze schon ein wenig kompliziert, wenn man dann eine Lösung treffen sollte, die am Ende irgendwie aufgeht,
ja. Und die alle noch als fair empfinden und die auch überhaupt möglich
ist.
Ja,
genau.
Ich denke, also das Recht, man kann zwar vieles gestalten, aber man kann nicht alles entscheiden.
Nein, genau.
Ein Pflichtteil ist ein Pflichtteil, Pflichtteil.
Ja.
Und der geht
nicht
weg.
Nein, genau, auf jeden Fall. Aber eben, man sollte eigentlich immer, das ist so ein bisschen der Tipp, man muss nicht unbedingt immer etwas regeln, aber man sollte immer vielleicht die eigene Lebenssituation mal überdenken und sich mal überlegen, gibt es vielleicht etwas, das mir wichtig ist? Und sich überlegen, wie wäre eigentlich die gesetzliche Regelung, wenn man nichts vorkehrt? Das kann man tun, wenn man es eben ändern möchte. Ich glaube, das macht immer wieder Sinn, gerade wenn das verändert, wenn ein Ehepartner hinzutritt oder eben auch Kinder oder wenn man, wie du sagst, in einer Fortsetzungsfamilie lebt, das ist ja immer Sinn. Und natürlich auch, wenn man ins Ausland zieht, wenn man das auch unbedingt erforderlich, dass man das Ganze dann wieder neu überdenkt. Weil es auch so, wenn also wir jetzt jemanden gehen lassen mit einem Ehevertrag oder auch einer erbrechtlichen Anordnung, dann ist natürlich immer klar der Hinweis darauf, dass wenn sich etwas verändert, muss man das unbedingt überdenken und auch anpassen.
Also es ist zwar, wenn ich das mal in meinen Worten sagen darf, erste Priorität ist, man muss sich mal bewusst sein, wo stehe ich und ist das, wenn ich nichts regle, bin ich damit fein, wenn es dann so kommt? Oder wenn ich es anders regeln möchte, wie möchte ich es denn regeln? Kann ich das überhaupt? Und wenn ich es dann geregelt habe, dann habe ich es zwar für den Moment mal abgehakt, aber es ist kein Thema, was ich für immer in der Schublade verschwinden lassen kann, sondern eben, wie du sagst, wenn sich die Situation verändert, neue Personen in die Familie dazukommen, wegfallen, die finanziellen Verhältnisse ändern, dann muss man das unter Umständen
machen. Ja, genau, das hast du wirklich sehr exakt zusammengefasst. Genau so ist es. Ja, genau. Zuerst muss man mal wissen, was ist eigentlich die Rechtsfolge von meiner gegenwärtigen Situation, wenn ich nichts geregelt habe. Und genau, und wenn das für einen so passt, dann ist
Das ist wunderbar,
muss man nichts regeln. Und wenn man merkt, oh nein, ich möchte das doch anders haben, dass man dann schaut, inwieweit das überhaupt möglich ist rechtlich. Ja.
Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass man aus dem, für viele Leute ist, glaube ich, das Thema ein belastendes Thema, weil sie es irgendwie im Hinterkopf haben und denken, ich glaube, ich müsste mal. Und es ist fundiertes Halbwissen bei vielen vorhanden. Und es bleibt ein unangenehmes Thema bis zu dem Moment, wo man mal Klarheit hat. Sobald ich klar bin, weiß ich, wo ich stehe und wo ich hin will. Bin ich schon da oder muss ich noch irgendwas machen? Und ich glaube, für viele ist es so ein ja, ein Pain-Topic, weil es ungeklärt ist und weil es vielleicht auch unausgesprochen ist zwischen Paaren. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, ob da zwei Leute vor dir sitzen, die vielleicht im Gespräch mit dir feststellen, dass sie sich eigentlich gar nicht einig
sind. Ja,
genau,
das kann natürlich Konflikte hervorrufen, gerade auch wenn man ans Erbrecht denkt. Oder genau, man muss die Sache dann ansprechen, jetzt gerade auch als Erblasser vielleicht, der dann mit den Kindern einen Erbvertrag schließen möchte. Das kann natürlich dann zu Konflikten führen, obwohl die Idee wahrscheinlich meist dahinter ist, dass man dann eben genau nach dem Ableben diese potenziellen Konflikte ja eigentlich verhindern möchte. Darum holt man die Kinder, die Nachkommen vorher ins Boot, um da eine einvernehmliche Lösung dann schon zu treffen, ja. Und ich denke auch, und das ist auch etwas, das noch zu all diesen privaten Admin, die wir heute haben, zukommt, und dass man selbst Job und Kinder und was man alles hat, dann
Steuererklärung
ist immer nach der Steuererklärung, ist vor der Steuererklärung. Ja. Man hat das Gefühl, man ist da auch in diesem administrativ im Hamsterrad gefangen. Ich glaube, das hindert die Leute. Und jetzt in der Schweiz ist es natürlich auch so, wenn man verheiratet ist, hat man ja ein Package des Gesetzes, das einem so ein bisschen einen kleinen Rahmen vorgibt, was auch gar nicht so eine schlechte Lösung ist. Und ist man auch nicht unbedingt jetzt gezwungen, sich das alles zu überlegen. Aber anders ist natürlich eben, wenn man nicht verheiratet ist und Kinder mit jemandem hat, dass man da natürlich das dann alles alternativ regelt. Das sind darum vor allem diese Menschen, die eben nicht verheiratet sind, die sich Gedanken machen müssen zu ihrer Vorsorge, genau, auch zum Erbrecht und so weiter.
Ja. Also eben die, die nicht verheiratet sind, weil sie vielleicht die berühmte Heiratsstrafe vermeiden wollen oder aus vielen anderen Gründen nicht verheiratet sind, da gibt es auch das Gesetz, was angewendet wird, aber da ist sehr oft im Gesetz nicht unbedingt das so geregelt, wie man sich das dann vielleicht
vorstellt. Ja, genau. Einfach als verheiratete Person hat man potenziell einfach ein bisschen mehr Rechte, weil einem das Eherecht gewisse Rechte verleiht. Ja, zum Beispiel Informationsrechte und so weiter. Vertretungsrechte auch je nachdem, nach der gesetzlichen Stufenfolge. Ja. Und außerhalb hat man das dann halt nicht. Oder es wird dann einfach kompliziert.
Ja. Auch so, wenn du sagst, Vertretungsrechte und so, kommt mir noch der berühmte Vorsorgeauftrag in den Sinn, von dem ich finde, dass es sich tatsächlich für jeden lohnt, sich zumindest mit dem Thema mal zu beschäftigen. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Vorsorgeauftrag ist und was man da drin regeln kann, vielleicht auch was nicht.
Ja, gerade einen Vorsorgeauftrag kann man eigentlich eine Person bestimmen, die für den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit dann die Geschäfte übernimmt, also Geschäfte, damit gemeint ist natürlich, die sich einfach dann um alle administrativen Angelegenheiten der betroffenen Person kümmert, sei das jetzt in vermögensmäßiger Hinsicht, betreffend Wohnsituation, je nachdem auch gewisse medizinische Bereiche kann man dann regeln, einfach, dass man eine Person bestimmt, zu der man Vertrauen hat und bei der man auch weiß, dass diese Person der eigene Wille bekannt ist und diese Willen handelt. Oder man hat auch die Möglichkeit, dass man auch festschreibt, eben auch nicht nur im Vorsorgeauftrag, sondern auch in einer Patientenverfügung, einfach, dass man über seinen eigenen Willen einfach festschreibt in Bezug auf diverse Angelegenheiten, wie man gewisse Sachen handhaben möchte. Zum Beispiel nur schon eine Wohnsituation, oder? Man könnte zum Beispiel dann schreiben, mein Wille ist es, dass ich in dieses Heim komme. Sollte ich mal nicht mehr selber entscheiden können.
Ja,
dass man einfach das irgendwo niedergeschrieben hat und dann nicht befürchten muss, dass dann Leute, die damit betraut würden, nicht durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, also einen Beistand, dass dann diese Person, die einen mehr selber nicht gekannt hat, im Zustand der Urteilsfähigkeit noch dann eben etwas anordnet, das eigentlich nicht im eigenen Sinne war. Oder auch, wenn man vielleicht befürchtet, dass die eigenen Nachkommen aus Angst, dass da der Nachlass dann verschmälert wird, sich gegen alle sagen wir jetzt mal, ein
teureres Heim entscheiden.
Ja, um hier zu sparen. Okay. Ja. Es ist einfach, es geht wieder so um die Freiheit der Selbstbestimmung, dass man seine Dinge selbst regeln kann, auch für den Fall, dass man es eben eigentlich nicht mehr kann.
Ja, also eine Patientenverfügung ist nicht das gleiche wie ein Vorsorgeauftrag. Patientenverfügung ist wirklich medizinisch, oder? Und Vorsorgeauftrag betrifft, kann alle möglichen Bereiche des Lebens
betreffen. Aber man darf auch so ein bisschen, eine Personensorge kann auch darin enthalten sein.
Als der wahrscheinlich. Ja, aber eben noch. Die zwei sind verwandt, aber nicht gleich.
Okay. für jemanden, der verheiratet ist, kann es trotzdem Sinn machen, einen Vorsorgeauftrag zu haben? Oder sagst du, es braucht es nicht, weil eigentlich der Ehepartner übernimmt?
Ja, es macht dennoch vielleicht Sinn, weil man kann auch eine Ersatzanordnung treffen, wenn zum Beispiel der Ehegatte jetzt außer Betracht fällt, vielleicht weil er selbst ultrasunfähig ist oder irgendetwas ist, dann kann man noch eine weitere Person bestimmen, ja.
Oder man kann, soweit ich weiß, korrigiere mich, auch zum Beispiel sagen, okay, für alles, was den und den Bereich betrifft, möchte ich gerne diese und diese Person und für alles andere meinen Ehepartner. Also wenn ich möchte, dass Fragen, keine Ahnung, zum Thema Wohnen in einem Heim etc., dass das jemand anders macht, in meinem Vorsorgeauftrag kann ich regeln, wer sich drum kümmert.
Ja, habe ich jetzt so noch nie gesehen, dass man das nach Kategorien aufteilt, aber ich denke, das sollte möglich sein. Und was man auch bestimmen kann, ist zum Beispiel, dass man sagt, die Meinung einer dritten Person sollte noch eingeholt werden, zum Beispiel so konsultativ, oder?
Ja.
Weil man muss sich ja auch immer überlegen, man möchte ja jemanden bestimmen, der dann eben handeln kann. Man will das ja nicht verkomplizieren, sondern eigentlich eben praktisch regeln.
Ja.
Der Hintergrund. Gleichzeitig ist es natürlich heikel, wenn man zum Beispiel eben verschiedene Nachkommen hat. Und ja, grundsätzlich möchte, dass die alle die gleichen Rechte haben, dass man da so einen Ausgleich irgendwie findet, oder?
Ja.
Man vielleicht dann schon sagt, primär soll jetzt Kind X handeln, aber bei diesen Entscheidungen müssen die beiden Geschwister zusammen handeln. Diese Entscheidung muss das andere Geschwister zuerst noch nach der Meinung gefragt werden.
Kann man. Also da ist man recht frei, was man regeln kann.
Ja.
Und also das ist was ich meinen Klienten doch häufig rate, sich zumindest damit mal auseinanderzusetzen. Weil
ja, auf jeden Fall.
Aber eben hier auch da kann man entscheiden, nein, ich brauche es nicht. Aber wenn man es bewusst die Entscheidung trifft, dass man es nicht braucht, fühlt man sich potenziell wohler damit und weiß einfach, auf was man sich eingelassen hat. Du erlebst bestimmt auch Sachen, wo du denkst, oh wow. Keine Namen, aber kannst du Geschichten erzählen, die dir geblieben sind? Also wo sich ganze Familien zerstreiten, weil es eben kein Testament gibt oder in einem internationalen Verhältnis, wo es unglaublich kompliziert wird, weil eben jemand das vorher nicht geregelt hat oder unverheiratete Paare, es stirbt jemand. Was passiert dann? Kannst du was erzählen ohne
Namen? Ich will keine Namen nennen. So mir ist immer der Fall geblieben. Das ist eben auch noch ein wichtiger Input. Wenn sich etwas ändert in der familiären Situation, und man eben auch vielleicht ausländische Herkunft ist, unbedingt immer in allen Registern eintragen und nachtragen. Ich hatte da zum Beispiel einmal einen Fall einer Schweizerin, die mit einem Südamerikaner verheiratet war. Die waren dann aber schon lange geschieden und wurde das dann in diesem südamerikanischen Land nie ins Register eingetragen. Und in der Schweiz, oder war es umgekehrt, ich glaube, die haben sich dann scheiden lassen in Südamerika. Und die Ehefrau hat das dann in der Schweiz nie eintragen lassen und ist dann hier verstorben.
Und galt als verheiratet. Galt
als verheiratet.
Okay.
Und diese Person hinterließ dann einen nahen Verwandten, der dann eigentlich Alleinerbe
sein sollte,
aber nun hatten wir noch diesen Ehemann,
der keiner mehr war.
Den wir eigentlich ja nicht wollten, oder?
Ja.
Genau, jetzt hatten wir das Glück, dass dieser Ehemann bereits verstorben war, er war dann vorverstorben und das konnten wir dann ausfindig machen und man konnte es dann darum relativ pragmatisch lösen.
Ja.
Sonst eben, es wird einfach kompliziert, oder? Man verliert viel Zeit, man muss je nachdem dann viel Geld investieren, ausländische Rechtsordnung betroffen. Es ist zum Teil dann eben kompliziert und wie gesagt, zeitaufwendig, da irgendeine Änderung herbeizuführen. Und darum auch daran immer denken, wenn sich was ändert, immer bei allen Ämtern oder Registern eintragen lassen, die da in Frage kommen,
die von meinem Zivilstand etc. wissen könnten.
Ja,
dass
man da das immer so.
Das ist sicher ein sehr wertvoller Input, wo viele nicht dran denken. Ja.
Und dann, was auch immer ganz wichtig ist, und darum empfiehlt es sich ja auch, dass man einen Experten eigentlich beizieht, oder die Dinge müssen ja auch ganz klar formuliert sein, dass sie eben den Willen klar zum Ausdruck bringen.
Unmissverständlich,
genau, weil oft haben wir ja dann leider Auslegungsstreitigkeiten und das ist natürlich besonders bedauerlich, wenn man ja eben genau diese Konflikte eigentlich ausschalten wollte mit der Regelung und dann aber etwas schafft, das so viel Interpretationsspielraum schafft, dass es dann doch wieder Streit.
Dass es eigentlich schlimmer ist als vorher.
Ja, genau.
Ja, wenn man es nicht klar macht.
Ja, genau.
Okay. Wenn sich, also ich glaube, es gibt wirklich Leute, die haben komplexe
Situationen, komplexe Lebenssituationen. Wenn du so jemanden begleitest und am Schluss ist alles geregelt, wie, also kannst du beschreiben, wie du das erlebst? Was verändert sich für die Leute? Ist es Erleichterung? Ist es so ein Gefühl, endlich ist es klar und ich kann das erstmal, ich kann mich entspannen? Oder was sind das für Emotionen?
Das kriege ich so nicht so mit, ja. Weil man erstellt dann dieses Dokument und das wird dann unterzeichnet, wie ja auch immer. Und dann ist das Mandat eigentlich beendet und man kriegt es dann nicht mehr.
Schade. Ja, weil ich glaube wirklich, dass viele Leute dann dieses, wir haben es geschafft, wir haben uns geeinigt auf was, wenn noch jemand, wenn eine zweite Person oder drei oder vier weitere Personen involviert sind, wenn man eine gute Lösung gefunden hat. Ich glaube, das ist entspannt, dass es beruhigt und dass es dazu führt, dass man eben gewisse Themen, wir haben gesagt, man soll es nicht für immer in die Schublade legen, aber dass man es zumindest für den Moment mal als geregelt betrachten kann.
Ja, ich denke schon, dass diese Leute dieses Gefühl haben, weil das ist ja ihr Antrieb, dass sie es regeln, oder? Weil ihnen dann irgendwie Sicherheit gibt, ja?
Ja.
Und eben, ich bekomme natürlich diese Emotionen dann mehr am anderen Ende mit, zum Streit kommt und eine Lösung, sei es durch einen Teil oder auch durch eine Vereinbarung, ja genau, dass man da nachdem froh ist, das weiß und ja.
Jetzt, wenn du, bei uns sind sehr viele Kunden, haben internationalen Hintergrund. Entweder ein Partner kommt aus dem Ausland, beide kommen aus dem Ausland oder sie haben lange im Ausland gelebt und sind nicht unbedingt ihr ganzes Leben schon hier in der Schweiz. Gibt es was, wo du sagen würdest, das wäre wichtig, dass alle, die hier leben und arbeiten, die hier Familie haben, Kinder haben, verheiratet sind oder auch nicht, über das sie sich wirklich bewusst sein sollten und was viele gar nicht wissen. Also ich kann dir sagen, was ich zum Beispiel als Beispiel habe, als Amerikaner muss man sich ja ständig bewusst sein, dass praktisch jede Entscheidung im Leben Einfluss auf die Steuern, früher oder später. Und viele Amerikaner sind sich da extrem bewusst. Und sehr viele Nicht-Amerikaner sind einfach der Meinung, naja, die Gesetze werden das schon irgendwie für mich alles regeln. Aber gibt es was, wo du wirklich jedem sagen würdest, hey, beschäftige dich unbedingt mal mit dem und dem? Oder sagst du, nein, wir können uns eigentlich entspannen, die Schweizer Gesetze sind gut. Also die sind gut, aber...
Ja, also ich denke, es ist immer wichtig, dass man einfach sich bewusst ist, was das rechtlich bedeutet, jetzt eben nur schon verheiratet sein. Also das eigentlich für Konsequenzen, dann hat man für eine ganz mäßige Hinsicht. Aber das ist halt, wie du vorhin auch sagtest, dass halt für viele Leute wahrscheinlich sich mit einem Ende der Ehe auseinanderzusetzen, das irgendwie emotional als negativ erachtet wird und die das dann ich glaube, es gibt so die verschiedenen Typen, die das einfach sachlich anschauen und die erkennen, hey, eine Ehe ist eigentlich am Ende auch ein Vertrag, der Rechtsfolgen auslöst. Ich möchte wissen,
was steht in dem Vertrag.
Ich möchte die je nachdem vielleicht auch noch mitbestimmen. Und dann gibt es halt die andere Sparte, die denkt, heiraten ist was Emotionales primär.
Ja.
Und ich möchte mich mit den negativen, allfälligen negativen Enden nicht auseinandersetzen. Und die, glaube ich, sind dann nicht so offen, dass sie sich das mal überlegen, was es eigentlich bedeutet, jetzt verheiratet zu sein. Ja, genau, eben wie du sagst, auch Expats oder einfach ausländische Staatsangehörige, die dann in ein fernes Land ziehen, ob jetzt die Schweiz oder wo auch immer, die sollten sich immer Gedanken machen, wie ist die Rechtslage in meinem Herkunftsstaat und wie ist sie hier und kann ich vielleicht auswählen? Und ist eine der Lösungen für mich vorteilhafter. Und dann
kann ich im Best-of machen.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Hast du, kommt mir in den Sinn auch, wir haben jetzt über Romantik und über Verträge gesprochen, was ja zwei Dinge sind, die nicht notwendigerweise jetzt alle identisch betrachten. Bist du konfrontiert damit, dass ein Ehepartner was regeln will und der andere nicht?
Ja, absolut, ja. Ich denke, das ist meistens so, dass jemand das geregelt haben möchte und nicht immer, natürlich gibt es ja verschiedene Konstellationen, aber ich glaube, das sieht man doch häufig, dass vor allem das Anliegen des einen Ehepartners ist. Ja, es ist halt so eine Typenfrage, eine Charakterfrage. Oder es gibt Leute, die lassen es auf sich zukommen und dann gibt es halt die Proaktiven und die möchten es geregelt haben.
Können wir auch mit dem Mythos aufräumen, dass ein Ehevertrag
zwangsläufig immer dafür sorgt, dass irgendjemand am Schluss schlechter gestellt sein soll, sondern das ist einfach eine Hollywood-Geschichte. Ehevertrag bedeutet Unterhalt bis Alter 75, 20.000 Franken im Monat. Das ist nicht, worum es in einem Ehevertrag geht.
Ja, ja. Das ist dann nochmals was anderes. Und zwar in einem Ehevertrag kann man nicht alles regeln. Also zum Beispiel gerade die Frage des Unterhalts im Falle einer Scheidung kann man nicht wirklich regeln. In einem Ehevertrag, man kann zwar eine Vereinbarung aufsetzen, die ist dann aber immer noch von einer gerichtlichen Genehmigung dann abhängig. Mhm. Also klar, wenn jetzt das nicht völlig unverhältnismäßig ist, dann wird das Gericht dem folgen. Aber dennoch, man kann es nicht selbstständig regeln. Und was wir doch halt häufig sehen, ist schon, dass Leute Eheverträge, wieder wie beim Erben, oder? Diejenigen Leute halt eben doch Erbverträge oder Eheverträge machen möchten, die eben den Anspruch des anderen schmälern möchten. Also eben Stichwort Gütertrennung. Ja. Kommen die Leute, die quasi eine Gütertrennung machen möchten.
Ja.
Ja. Und weniger jetzt um
eine Gütergemeinschaft zu vereinbaren.
Genau, das gibt es sozusagen nie. Oder in dem Fall bekannt. Die Gemeinschaft. Von daher, sind schon eben auch hier, wie vielleicht bei den Steuern, oder nicht vielleicht, wie bei den Steuern, natürlich finanzielle Interessen. Der Grund, ja. Oder auch, es empfiehlt sich auch, vielleicht einen Ehevertrag abzuschließen. Das finde ich immer noch gut, wo man festhält, was haben die Ehegatten in die Ehe eingebracht, einfach im Falle einer Scheidung keinen Streit darüber gibt. Weil oft ist es eben so, dass die meisten Ehegatten dann eben nicht wissen, was sie hatten bei der Scheidung, oder sie wissen es noch, aber es wird bestritten, sie können es nicht beweisen, und das wird dann eben einfach wirklich sehr kompliziert, sehr zeitaufwendig, sehr kostenintensiv sammeln. Ja.
Also wenn zwei arme 20-jährige Studenten heiraten, braucht man das wahrscheinlich nicht. Wenn zwei Menschen Ende 30 heiraten, die schon ein Erwerbsleben und Vermögen und vielleicht eine Firma und ein Portfolio mit, dann ist das sicher, finde ich, doch ein sehr wertvoller Tipp. Und das ist dann auch kein mehrbändiges Werk,
sondern
es ist ja im Prinzip ein Festhalten des Status quo.
Viel Ärger, genau, im Rahmen der Scheidung. Ja.
Dann ist doch das unser Top-Tipp
an
alle, die gerade geheiratet haben, überlegen zu heiraten oder bei denen es noch nicht so lange her ist, dass sie sich nicht mehr erinnern. Weil man kann den Ehevertrag auch abschließen, wenn man bereits verheiratet ist. Wissen es auch viele nicht. Es ist nichts, was man unbedingt vorher regeln muss.
Ja,
kann man auch machen, wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist.
Ja, genau. Aber es wird dann, oder das ist natürlich auch so, es wird dann halt potenziell ein bisschen komplizierter, weil eben vor der Heirat oder eben diese Honeymoon-Phase ist es vielleicht dann noch einfacher, eine Zustimmung des anderen einzuholen. Als
kurz vor der Scheidung wird es vielleicht schwierig.
Ist wahrscheinlich nicht der richtige Moment, ja. Ja, aber eben genau, man sollte sich kümmern, also das ist ein Tipp an jeden, in jeder Lebenslage. Man muss sich bewusst sein,
Wo stehe ich?
Ja.
Ja. Und wenn ich nichts tue, was bedeutet das?
Genau.
Wenn ich was tun möchte, was könnte ich tun?
Ja,
für jedes Nichthandeln kann es gute Gründe geben, aber es sollte Gründe geben und kein Zufall
sein. Genau, man sollte einfach wissen, warum man nicht handelt. Man muss nicht unbedingt handeln, aber man sollte es zumindest mal abklären.
Und das ist, wie du sagst, in sehr vielen Bereichen so. Es fängt bei der Pensionskasse an und es geht über eine Haftpflichtversicherung, es geht über einen potenziellen Ehevertrag, es geht über die Steuern, es geht bei allem. Also wenn ich weiß, was Sache ist, kann ich potenziell besser schlafen.
Ja, genau. Und gerade eben, wenn man zuzieht in ein fremdes Land, ich glaube, es ist gut investiertes Geld, wenn man sich mal vielleicht auch mit einer Fachperson einem Gespräch austauscht und das nicht nur googelt. Ja, genau. Ja. Dem Rechtsbereich, also im Schweizer Recht, da kann man sich nicht darauf verlassen. Vielleicht dereinst, aber heute sind wir sich noch nicht so weit, Und dann, was natürlich auch zählt, ist natürlich die Erfahrung der Fachperson. Ja. Weil dann die Fachperson vielleicht auch schon oft dabei war, als es eben dann gescheitert ist, dann die Schlüsse daraus ziehen kann. Ja, es ist, glaube ich, das Wertvolle, die Erfahrung der Berufsleute.
Absolut. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es gibt intelligente Leute dort draußen, die keine Ahnung haben von der Schweizer Rechtslage, die Biotech-Forschung betreiben, die komplizierten Code schreiben, die große Flugzeuge fliegen können. Aber genau das können sie eben nicht. Und es lohnt sich doch bei manchen Bereichen, einen Experten hinzuzuziehen. Und es ist keine Schande, sondern eigentlich ein Zeichen dafür, dass man schlau
absolut
handelt.
Ja, es ist absolut. Und diese Leute, die sind dann meist in der Lage, auch die Sachen dann rasch zu erfassen.
Ja.
Und eben, wie gesagt, ist der Aufwand ja auch überhaupt nicht groß.
Ja, ich glaube, Eheverträge, Testamente, Vorsorgeaufträge, all das ist nicht romantisch im klassischen Sinn, aber es ist ehrlich und verantwortungsvoll. Ich glaube vor allem das Thema Verantwortung und das ist ein Geschenk, was man seinem eigenen künftigen Ich und auch seinen Nachkommen. Und dann ist es immer noch nicht romantisch im eigenen Sinne, aber man kann den Menschen, die man liebt, zumindest einen Dienst
erweisen. Ja, absolut. Und man zieht sie mit ein, oder? Ich glaube, gerade eben im Rahmen des Erbrechts ist es sehr wichtig, wenn man sich ab einem gewissen Alter mit seinem Nachlass auseinandersetzt und dann eben auch die Meinung der Nachkommen oder der potenziell erbberechtigten Personen da einholt und dann versucht, dass man eine Lösung findet, die für alle passt. Auch wenn natürlich die Gefahr besteht, dass auch dadurch ein Konflikt entsteht. Ja, aber ich glaube, es ist das wirklich wert. Und das sieht man ja auch, dass es ganz vielen Leuten in fortgeschrittenem Alter eben ein Anliegen ist, dass sie auf jeden Fall vermeiden möchten, dass es wegen Geldes dann zu einem Konflikt kommt.
Wenn sie vor allem selbst nicht mehr vermitteln können.
Genau, die möchten da eben nicht ihre Nachkommen da einfach sich selbst überlassen, gerade wenn man vielleicht auch zum Teil voraussieht, dass es zu Leiden gehen könnte, weil eben halt die Vorstellungen ganz unterschiedlich sein. Ja. Das sehen wir häufig, dass da ein großes Bedürfnis besteht, dass man diese ausräumt.
Absolut zu Recht, würde ich sagen, ein Bedürfnis besteht, weil eben, man kann, du siehst wahrscheinlich häufiger, wie es schief geht.
Ja, genau.
Als wie es klappt.
Ja, genau. Leider.
Ja, genau, muss man leider sagen. Ja, also deswegen, Seraina, vielen Dank für deine Geschichten, für deine Zeit. Also wer heute zugehört hat und dachte, da soll ich mich wirklich mal drum kümmern, ist vielleicht genau das Zeichen, was es gebraucht hat, das nicht alleine zu machen und das wirklich an die Hand zu nehmen. Alle Informationen zu Seraina, zu uns bei Taxum und zu der Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und es ist komisch, dass die Sachen, die wir am längsten vor uns herschieben, uns dann die meiste Ruhe geben, wenn sie mal geregelt sind. Und just like that war das wieder eine Folge.
Vielen Dank,
Seraina.